In dieser Folge, was sind Distributed Social Networks oder auf Deutsch verteilte soziale Netzwerke und was ist NoSrub? Jetzt in Open Web Podcast.
Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Schulz.
Herzlich willkommen zur 6. Folge des Open Web Podcast. In dieser Folge geht es um Distributed Social Networking. Auf Deutsch heißt das verteilte soziale Netzwerke. Und bevor wir ins Thema kommen, wollen wir erstmal sagen, wo ihr uns findet. Und zwar ist das unter openweb-podcast.de, ein Mixnetzwerk. Dort könnt ihr euch anmelden, dort könnt ihr kommentieren, eure Meinung hinterlassen. Dort findet ihr auch einen Link zu iTunes oder ihr sucht einfach auf iTunes nach Open Web Podcast. Ihr könnt uns auch Feedback hinterlassen, entweder auf diesem Mixnetzwerk oder aber per E-Mail. Und zwar ist das openwebpodcast@gmail.com, alles ein Wort. Oder aber ihr schickt uns eine Audionachricht, das könnt ihr auch tun, dort ist ein Button auf der Seite und dort könnt ihr uns per Skype dann eine Nachricht hinterlassen, die wir dann hier spielen. Darauf hoffen wir ja immer noch. Und mit dabei, wie immer, sind Sebastian Küppers.
Einen wunderschönen guten Abend.
Zu finden unter pixelsebi.com und Matthias Pfefferle.
Guten Abend.
Zu finden unter notizblog.org. Und heute als Gast dabei ist Dirk Olberts, den ihr vielleicht von NoSrub her kennt. Hallo Dirk.
Hallo, guten Abend.
Ja Dirk, schön, dass du dabei bist. Vielleicht erzählst du kurz, wer du bist, was du so machst, welche Projekte du hast.
Genau. Ich wohne in Bonn, arbeite in Köln bei Omigo als Entwickler und mache halt NoSrub in meiner Freizeit, unter anderem auch noch den Bloghoster blogger.de, habe früher mal Blogscout gemacht. Und wahrscheinlich noch so zwei, drei andere kleinere Sachen, die mir jetzt wieder entfallen sind.
Die werden wir noch finden. Ja, auch diese Woche gab es ein paar Neuigkeiten. Die wollen wir diesmal etwas kürzer halten als letztes Mal, da wir da ein bisschen Feedback bekommen haben, dass es wohl zu lang war. Und da würde ich euch aber auch gern fragen, ob es vielleicht interessant für euch wäre, wenn wir auch nochmal eine Sendung machen, die jetzt nicht unbedingt ein festes Thema hat, sondern wo wir einfach über verschiedene Themen, die gerade so aktuell sind, so Roundtable-mäßig diskutieren, also die News im Prinzip ein bisschen ausführlicher durchgehen und ihr nicht auf das Thema warten müsst. Gerne Feedback bitte an die E-Mail-Adresse oder auf dem Netzwerk. Ja, kommen wir zu den eigentlichen News und zwar als erstes gibt es wohl ein Google-Webinar OAuth for Apps, da weiß der Sebastian was zu sagen.
Genau, und zwar gab es eigentlich ein paar kurze Nachrichten auf Twitter letzten Endes. Eine von diesen Nachrichten ist gewesen, dass nächste Woche am 4. Dezember ein Google-Webinar stattfindet. Wir haben das verlinkt im Wiki, da kann man draufklicken, sich anmelden und los geht's. Das Thema ist OAuth für Apps. Könnte sicherlich ganz spannend sein. Der Host ist Salim Parak. Dann wurde noch über die Twitter-Sphäre verbreitet, dass sich wohl Leute von Twitter wieder geäußert haben, dass OAuth jetzt endlich irgendwie wohl kommen soll und da sein soll und funktionieren soll. Und gestern hieß es noch, und zwar innerhalb des nächsten Monats, aber wie gesagt, ziemlich unbestätigt, das habe ich nur auf Twitter gelesen. Genauso hat sich auch Delicious mit dem offiziellen Delicious-Account auf Twitter die Tage gemeldet und hat gesagt, dass OpenID jetzt demnächst dort auch da sein soll.
Die gehören ja zu Yahoo, ne? Deswegen mag es ja nicht so schwierig sein da.
Macht irgendwie Sinn, irgendwelche Leute, die das wissen, wie das geht, haben sie ja. Dann hat Thomas Huhn, der auch schon bei uns Gast zur Sendung gewesen ist, heute getwittert, dass auf dem Sing-Blog zu lesen ist, dass es jetzt eine iPhone-App gibt und diese iPhone-App auch wiederum ausbenutzt, was wir natürlich auch ganz toll und schön finden. Dann, Christian, du warst ja auf dem Barcamp, da gab es auch eine Neuigkeit.
Genau, also einmal hatte ich da noch eine Session zu dem Thema gemacht, also zwei sogar, die eine war relativ gut besucht, die zweite, wo ich ein bisschen in die Tiefe gehen wollte, dann nicht mehr so. Aber ich habe erfahren, dass Quipe, also Florian von Quipe ist auf mich zugekommen, hat mich über OAuth befragt, weil sie das wohl gerade auch einbauen in die API, die demnächst für Quipe wohl rauskommen soll. Und das soll, glaube ich, auch noch dieses Jahr passieren, was sich auf jeden Fall sehr interessant anhört und auch gut, dass hier OAuth in Deutschland ein bisschen mehr Fuß fasst.
Schön. Dann habe ich noch auf Twitter entdeckt, dass Emily Lewis eine 7-teilige Serie auf einer Webseite verfasst hat zum Thema Getting Semantics with Microformats, die sehr schön ist. Ich habe sie schon so angelesen, können wir nur empfehlen, haben wir auch verlinkt im Wiki. Dann große News, die ja, ich sag mal, gestern und heute über Twitter und über alle möglichen Blogs kursiert ist, dass OpenID auf der Webseite change.gov gesichtet wurde. Und zwar ist es so, dass da das Team von Barack Obama Diskussionen auf der Webseite eingeführt hat und letzten Endes nur das Comment-System Intense Debate installiert hat. Und Intense Debate unterstützt halt OpenID und dadurch ist es möglich, auf der Seite change.gov jetzt auch mit einer OpenID einen Kommentar zu hinterlassen. Momentan wird ja, glaube ich, irgendwie über Healthcare diskutiert.
Genau.
Ja. Dann... Man kann bei der OpenID Foundation Mitglied werden. Ich muss sagen, das ging irgendwie auch über Twitter, aber ich glaube, man konnte da schon länger Mitglied werden. Die haben nur neue Preise. Oder weiß da jemand mehr drüber?
Nicht so
genau. Oder ist es wirklich ganz neu?
Also ich würde annehmen, dass man da Mitglied werden konnte, oder? Aber ich kenne deren Statuten nicht.
Genau, auf jeden Fall ging es noch mal groß rum und jeder kann jetzt Mitglied werden und halt die OpenID Foundation mit der Mitgliedschaft halt auch finanziell unterstützen. Findet man auch einen Link, wenn man das tun will, dann kriegt man noch so einen tollen Banner, den man auf seinem Blog machen kann, dass man irgendwie OpenID Foundation Member ist und das Ganze irgendwie mit Geld supportet. Die einfache Mitgliedschaft kostet 25 US-Dollar. Man erkennt gar nicht den Zeitraum, pro Jahr, glaube ich. Oder einmalig, weiß ich nicht.
Kann man sich auf jeden Fall noch leisten.
Ja, richtig. Ja. Dann gibt es einige Events, auch Events, die ganz nah bei uns dran sind, sodass hier jeder schnell hinfahren kann. Und zwar gibt es einmal die Open Social Developer Garage in Pune in Indien. Das ist ja momentan vielleicht nicht unbedingt das Land, wo man gerne hinreisen möchte aufgrund aktueller Ereignisse. Dann gibt es das gleiche auch nochmal in Singapur. Und es gibt noch einen Open Social Hackathon in Sydney, Australien. Wollen wir nur mal der Vollständigkeit halber nennen. Offensichtlich gibt es gerade weltweit einige Veranstaltungen zum Thema Open Social.
Ja, eine ist allerdings ausgefallen, und zwar der Open Social Sprint, der Plone Open Social Sprint, von dem ich letztes Mal berichtet habe, der findet nicht statt, sonst wäre ich ja gar nicht hier jetzt. Und zwar wurde der verschoben in das Jahr 2009, und zwar hoffentlich sehr am Anfang. Da gibt es auch einen Link in den Shownotes, da könnt ihr, falls ihr euch dafür interessiert, reinschauen und euch dort in die Teilnehmerliste eintragen. Dann war ja noch das Internet Identity Workshop. Da wollte ich auch noch drüber berichten, was da vorgegangen ist und hatte ja mal nachgefragt. Da sagte mir Kalia, dass es da auch Notes gäbe und zwar gibt es die am nächsten Montag und zwar auf dem Wiki dort. Das verlinken wir dann auch noch und werden vielleicht auch ein bisschen dann in der nächsten Folge oder so drüber erzählen, je nachdem, was da kommt. Sind wohl 80 Seiten Word-Dokumente im Moment schon. Das heißt, da gibt es einiges wohl, worüber es zu berichten lohnt. Und als letztes haben wir in dem Data Portability Project eine EULA and TOS Task Force gegründet. Deren Ziel ist im Prinzip sowas wie Creative Commons für Daten zu erstellen. Das heißt also, dass man mit einfachen Regeln sagen kann, wo seine Daten oder wo man mit seinen Daten was machen darf oder die Services. Und dazu können wir vielleicht auch demnächst nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Gestern hatten wir den ersten Phone Call dazu und wenn da mehr zu berichten ist, werde ich mich da melden. Ja, das waren die News. Ich hoffe, schnell genug. Und dann kommen wir zum eigentlichen Thema dieser Sendung und das lautet eben verteilte soziale Netzwerke. Jetzt mag man sich fragen, was sind denn überhaupt verteilte soziale Netzwerke? Und wenn ich überall meinen Freundeskreis auf MySpace, Facebook und wo auch immer habe und mein Profil überall, ist das nicht schon überhaupt dezentral? Das stimmt, es ist dezentral. Aber das Problem ist natürlich, dass diese Dezentralität, dass ich eben auf all diesen Services irgendwelche Daten habe, dass die auch ein Problem darstellen kann, zum Beispiel, wenn es darum geht, Daten zu ändern oder wenn es darum geht, Daten auch zu aggregieren. Ich will ja zum Beispiel auch wissen, was machen denn überhaupt all meine Freunde? Aber wenn natürlich auf allen möglichen Netzwerken aktiv sind, diese Freunde, dann ist es schwierig, das mitzubekommen. Und darum machen sich eben Leute Gedanken, wie kann man diese Dezentralität, daher ist es vielleicht ein bisschen falsch genannt, ein bisschen wieder zentralisieren. Und eben ein Beispiel dafür ist NoSwap und da wird uns sicher Dirk gleich noch etwas zu erzählen. Aber das ist so die Grundidee, dass man eben all diese Daten, die man jetzt verteilt hat, sei es Profildaten, Freundeslisten oder Aktivitäten und dergleichen mehr, dass man die alle irgendwie wieder bündeln will. Und wenn man das macht, dann hat man ja Services überall und hat vielleicht seine Daten zentral. Aber das ist natürlich nur eine Idee, wie man sowas aufziehen kann. Aber trotzdem hat man natürlich dann eben ein dezentrales soziales Netzwerk, weil eben auch die Freunde überall verteilt sein können und eben nicht alle auf MySpace oder Facebook und so weiter sein müssen. Ein Use Case dafür, also ein Anwendungsfall, wäre ja zum Beispiel, dass ich jemandem ein Bild auf Flickr zeigen will und der soll da kommentieren können. Aber er muss dazu nicht unbedingt ein Flickr-Account haben. Das wäre ja sehr schön, wenn das ginge. Wenn man also einfach sagen kann, ich habe hier meine Daten und ich gebe dir Zugriff darauf, auf eine etwas sichere Weise. Aber du musst nicht unbedingt auf diesem Service ein Mitglied sein. Du kannst trotzdem darauf zugreifen, wenn ich es dir erlaube. Aber vielleicht fragen wir Dirk einfach, was er denn unter dezentralen sozialen Netzwerken versteht, denn er beschäftigt sich, glaube ich, da schon ein bisschen länger damit.
Für mich heißt es oder ist das Dezentrale daran halt in erster Linie, dass meine Daten, also so der Content, sei es jetzt halt Blogbeiträge, Fotos, Tondokumente, was auch immer, das kann ruhig dezentral sein. Vor allen Dingen aber auch die Kontakte selber. Also im Moment haben wir immer diese ganzen zentralen Ansätze bei zig verschiedenen Netzwerken. Also sei es jetzt halt irgendwie Trendfeed oder Xing oder Facebook, dort sind halt immer alle Kontakte und die Relationen halt dort vorhanden. Und dezentral ist halt einfach ja so das gute alte Adressbuch. Ne? Also ich habe das bei mir in der Hand, habe halt die Informationen über meine Kontakte, aber was die halt machen, das machen die halt bei sich zu Hause. Die sitzen jetzt auch nicht alle bei mir im Wohnzimmer. Das ist halt für mich das Dezentrale an dezentralen sozialen Netzwerken.
Ich stelle mir das auch mehr so vor, dass man halt eben nicht mehr auf jedem Service eben, wie du schon sagst, seine Kontakte unbedingt pflegen muss, sondern dass sie mehr als Wolke sozusagen über allen Services drüber schweben und die Services eben nur noch einen Service anbieten, aber nicht alle wieder ihre Freundesverlinkungen und so weiter implementieren müssen, sondern sich vielleicht auf das konzentrieren können, was sie wirklich machen wollen, also Bilder verwalten bei Flickr oder was auch immer. Da kommt natürlich auch Kontrolle hinzu. Wenn ich meine Daten irgendwie kontrollieren will, ist es natürlich einfacher, wenn zumindest meine Daten irgendwo zentral sind, auch wenn ich mir aussuchen kann, wo die sind, aber die Services dann eben darauf zugreifen können und ich die Kontrolle habe, wer was dann sehen kann.
Gut, ich denke einfach ein ganz praktikabler Aspekt ist ja auch einfach der, dass wenn ich mich heute irgendwie sag mal, für ein soziales Netzwerk entscheide, dann bin ich halt komplett ich sag mal, auf dieses Netzwerk festgelegt und ich habe einfach das Problem, dass wenn jetzt irgendwie einige Leute oder auch vielleicht eine ganze Teilgruppe von meinen Freunden halt genau auf diesem sozialen Netzwerk nicht aktiv sind, ich die da nicht als Freunde hinzufügen kann. Ich kann auch, ich sag mal, so welche Messaging-Funktionen jetzt nicht mit denen nutzen, weil ich sie natürlich gar nicht als Freund hinzufügen kann und so weiter und so fort. Und das ist ja auch nochmal im Prinzip diese veranschaulichte Dezentralität. Im Prinzip kann jeder da sein, wo er möchte, ob es jetzt bei einem Anbieter ist, der es unterstützt oder ob es irgendwie auf dem eigenen Blog ist. Und man bietet halt selbst diese Daten an, übers Profil, über soziale Netzwerke, über die Aktivitäten, Content und so weiter. Und letzten Endes wird es dann einfach ein großes Netz sozusagen von verschiedenen Punkten, die miteinander sprechen können, aufgrund der Tatsache, dass offene Standards verwendet werden.
Genau, bei LinLab gab es ja noch die Idee beim Open Grid Protokoll, dass man sich gar nicht mehr überall registriert, sondern dass man wirklich an einem, sagen wir mal, Service ist, wo man seine Daten hat und dann einfach von Service zu Service wandert und eben da eigentlich nichts mehr machen kann, dass es sozusagen transparent ist. Was natürlich auch interessant wäre, wie man sowas dann im Web auch hinkriegen würde.
Und ich sag mal, ich habe ja irgendwie vor über 2 Jahren, 2006, auf dem Barcamp in Berlin dazu eine Session gemacht. Und damals war noch so das Beispiel, um zu erklären, warum man das braucht, was ich mittlerweile ein bisschen veraltet finde, aber ist ja wurscht, dass Leute sich ja auch weiterentwickeln und eventuell halt auch mal ihr soziales Netzwerk wechseln wollen. Das war so dieses Beispiel irgendwie, das MySpace-Kind geht zum Studium, man muss zu Facebook und wird erwachsen und geht zu LinkedIn.
Ja, noch irgendwas zwischendrin, glaube ich, aber
ja, da kann man noch viel zwischendrin machen. Und kann halt aber seine Daten nicht mitnehmen. Und das ist einfach so einer der ersten Ansätze, warum man sich überhaupt öffnen muss. Und das auch miteinander funktionieren muss, weil vielleicht ein paar Leute dahin gehen, ein paar Leute gehen dahin, manche bleiben bei MySpace, was auch immer.
Da gibt es im Übrigen auch schöne Sachen, die dabei, was heißt schöne Sachen, auf jeden Fall interessante Entwicklungen, die sich auch wieder in virtuellen Welten bewegen, wenn nämlich eben diese ganzen Kids Worlds da, wenn man da rauswächst aus der einen, dass da glaube ich auch schon Absprachen gibt, dass man dann automatisch die Daten zum nächsten gibt. Aber jetzt nicht, dass der User das etwa sagen würde, sondern dass das mehr so bilateral zwischen den Services passiert.
Aber ja, eine ganz schöne Analogie kann man eigentlich auch noch ein bisschen so zur E-Mail tatsächlich halt ziehen. Also früher so, ne, wirklich zu den Anfangszeiten des Internets, so wie wir es jetzt halt kennen, wenn man da eine E-Mail-Adresse von CompuServe hatte, dann konnte man da nicht halt unbedingt anderen Leuten Nachrichten schicken. Und heute ist es halt einfach gang und gäbe, dass ich nicht jetzt halt irgendwie 5 verschiedene E-Mail-Adressen brauche, um halt dann jeweils bei den einzelnen Leuten oder bei den einzelnen Diensten Mails verschicken zu können. Wäre ja, ne, ein glatter Hohn, dass man irgendwie eine Yahoo-Adresse haben muss, nur um halt jemanden bei Yahoo schreiben zu können. Das haben wir halt immer noch teilweise jetzt im Instant-Messaging-Bereich, aber jetzt zu den ganzen sozialen Netzwerken, was da halt so abgeht, da ist das halt im Moment noch so gar nicht. Man muss wirklich immer bei jedem einzelnen Dienst muss man angemeldet sein, also das, was Sebastian vorhin meinte, um halt irgendwie mit den Leuten, die dort sind, in Kontakt treten zu können.
Ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Analogie, die benutze ich auch gerne. Und auch so, wenn es mal darum heißt, ob denn deswegen jetzt unbedingt zum Beispiel auf Facebook und MySpace irgendwie weg sein werden, ob die überflüssig werden und werden sie halt nicht. Also die wird es halt genauso geben, es jetzt immer noch Hotmail und GMX und Web.de und so weiter gibt. Sondern letzten Endes dann nur Marken, die halt irgendwelche Dienstleistungen rund um dieses Protokoll oder rund um den Dienst anbieten.
Aber genau. Wo wir gerade bei der E-Mail-Analogie und Instant Messaging sind, würde ich eben gerne auch Laconica ansprechen, was da perfekt reinpasst. Was ihr davon haltet, ob das ein gutes Protokoll ist, um eben dieses dezentrale Messaging-Problem zu lösen oder ob es bessere Ansätze gibt.
Also ich weiß nicht, ob jetzt das Protokoll jetzt halt wirklich das Beste ist, was man sich halt ausdenken kann. Und dann ist ja auch die Frage, muss man das jetzt einfach nur per HTTP machen oder macht man es besser per XMPP? Also das Wichtigste an der ganzen Geschichte finde ich, also nur weil wir bewegen uns ja eh immer in so einer laufenden Beta, also in dem ganzen Webbereich, dass überhaupt dieser Ansatz da ist, dass überhaupt Leute sich dafür begeistern und das halt unterstützen und da halt auf irgendeine Art und Weise Druck ausüben auf jetzt so die etablierten Player, wie jetzt halt in dem Fall Twitter. Und das wird sich natürlich halt alles dann irgendwie nochmal bewegen. Also und dann, es wird sich halt einfach dann irgendwann das Ideale dafür finden. Also deshalb, mir ist es halt eigentlich im Moment egal, wie das jetzt tatsächlich halt technisch gelöst wird. Ich finde es gut, dass es funktioniert, dass das da ist, dass es halt jemand gemacht hat und dass es halt wirklich so angenommen wird. Das finde ich ist halt wichtig, weil dann einfach so, man kriegt mit, dass andere Leute da draußen sich halt genau die Gedanken machen, das halt einfach mal anpacken und sehen, das Feedback ist da, die Leute nutzen es, scheint halt was Wichtiges zu sein.
Man kann es, glaube ich, auch kaum irgendwie, sagen wir mal, aufzwingen oder sagen wir mal, hier ist der Standard, den benutzen wir jetzt alle. Ich meine, sowas in der Art hatten wir ja beim Data Portability Project mal vor, dass wir da so Best Practices aufschreiben, aber natürlich muss es eigentlich der Markt entscheiden, was sich durchsetzt und was die Leute überhaupt brauchen und dergleichen mehr. Das heißt, es wird immer eine Entwicklung sein, die sich so langsam hochschaukelt bis, ja, vielleicht zu dem, was wir alle wollen, vielleicht aber zu was ganz anderem. Aber bevor wir weitermachen, würde ich gerne noch zwei Begriffe klären, die hier gefallen sind. Und zwar einmal war es ja Laconica. Da geht es im Prinzip, kurz genannt, da machen wir sich auch nochmal was zu, um einen Dienst ähnlich Twitter, aber in einer etwas dezentralen Form. Das heißt, man hat eben nicht nur einen Service wie Twitter, sondern man kann auch seinen eigenen Server wieder benutzen. Wie das genau geht und was man darunter versteht, da machen wir sicher nochmal eine Folge zu. Und das andere war XMPP. Und XMPP, ihr habt vielleicht schon von Jabber gehört oder ihr kennt sicher Google Talk und XMPP ist eigentlich einfach nur das Protokoll, was darunter läuft, was also Instant Messaging implementiert. Das heißt, damit kann ich eine Message von A nach B schicken. Das wollte ich nur mal kurz nur einwerfen, damit das auch für die klar ist, die das jetzt nicht jeden Tag hören. Aber auch dazu werden wir sicher irgendwann nochmal irgendwas machen.
Lass uns doch vielleicht mal kurz erklären, bevor wir schon wieder so tief einsteigen, was sind denn überhaupt die Komponenten, jetzt mal auf einer bisschen höheren Ebene, die man braucht, damit man sowas aufbauen kann? Also was sind die einzelnen
Zentrales Netzwerk?
Genau, was sind die einzelnen Bausteine? Was muss passieren, damit Netzwerke miteinander reden können?
Also ich spreche da jetzt mal halt aus dieser No-Slop-Ecke. Also du hast halt auf der einen Seite, oder ne, so wie ich halt damals angefangen habe, mir das zu überlegen, du brauchst halt erstmal irgendwo eine Adresse, unter der du deine, in Anführungszeichen, Identität, die oder die du gerade halt da spielen möchtest, unter der die halt darstellen kannst.
Das ist ein sehr guter Punkt. Entschuldigung, ich will nur ganz kurz, weil zum Erklären, wenn man auf Facebook ist, ist es klar, da muss ich nur den Namen suchen. Wenn er aber nicht innerhalb einer Plattform ist, sondern außerhalb, dann muss es eine, wie du gerade gesagt hast, eine Adresse geben, unter der ich ihn überhaupt finden und ansprechen kann.
Genau, also beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob wir wirklich das Gleiche meinen, ob du jetzt halt so ein Verzeichnis meintest oder ob du, also weil ich wollte jetzt halt dann einfach auf diese OpenID selber hinaus, was ja dann einfach eine URL ist.
Ja, ich auch.
Kann ich halt jemandem geben, genau, okay.
Im Verzeichnis können wir gleich nochmal eingehen vielleicht.
Ja, na, also das heißt, ich habe halt irgendeine URL, unter der ich halt zu erreichen bin, die kann ich halt Leuten geben und sagen, hier, das bin ich. So, und dann hat man auf der, dadurch, dass es praktischerweise eine URL ist, kann man dort natürlich halt Profilinformationen hinterlegen, um zu sagen, die und die Sachen, also zum einen ganz persönliche Informationen, wenn man möchte, wo man halt wohnt. Man kann da auch irgendwann mal sicher überlegen, ganze Lebensläufe oder was auch immer halt abzulegen. Also alles, was man so klassisch halt aus den ganzen Profilen kennt, wenn man die mal alle zusammenführen würde. Und dann noch die Informationen, wo bin ich denn sonst noch halt bei anderen Netzwerken? Das hat halt am Anfang auch zu viel Verwechslung geführt, weil viele Leute dachten, NoSwap selber wäre nur ein Aggregator. Aber letztendlich ging es halt dann um diese dezentrale Geschichte zu sagen, meine Fotos habe ich hier, ich habe halt meine Texte hier und hier und hier, weil ich habe halt irgendwie 3, 4 verschiedene Blogs, dass man halt einfach auf dieser Profilseite sich darstellen kann, eine andere Stelle für seine Kontakte bietet, um zu sagen, ja, wo findet ihr mich denn? Und was sagen Sie was dann?
Ja, also im Prinzip, diese eine Komponente ist, okay, ich muss erstmal wissen, wo der andere ist. Ich brauche da eine URL zu, eine Identität, damit ich den ansprechen kann. Und an diesem Endpunkt gibt es dann wieder verschiedene Bausteine, aus denen sich das zusammensetzt. Das ist nämlich einmal im Prinzip das Profil. Ne? Ich muss wieder Daten irgendwie bereitstellen darüber, wer ich bin. Ne? Da gibt es diesen Baustein Kontakte. Das heißt, ich sage wiederum, so, das sind jetzt meine ganzen Kontakte, die ich habe. Dann gibt es diesen Baustein Accounts und Aktivitäten, wo ich sage, ich bin bei den ganzen Accounts registriert und von diesen Accounts gibt es jetzt PSS, was auch immer, diese ganzen Aktivitäten. Dann gibt es diesen Baustein, der auch noch weitestgehend ungelöst ist. Da kommt wieder dieser Identica-Bezug, dieser Baustein Messaging. Ne, also wie kann ich dann auch mit diesen Leuten kommunizieren und denen Nachrichten schicken, wie das in so einem normalen sozialen Netzwerk üblich ist. Und also der letzte Baustein, der mir noch einfällt, ist auch Apps. Also wie können auch Apps jetzt in so einem dezentralen sozialen Netzwerk laufen. Das sind doch eigentlich so die 6 Komponenten. Identität, Profil, Aktivitäten, Kontakte, Apps und Messaging.
Ja.
Habe ich eins vergessen?
Keine Ahnung. Also vielleicht können wir auch einige Sachen mal wieder zusammenfassen, weil das eine bedingt ja das andere. Denn diese Aktivitäten, die ziehen sich ja jetzt wieder aus den einzelnen Accounts raus und so weiter. Aber das ist ansonsten, denke ich mal, schon ein ganz guter Überblick.
Ja, sinnvoll ist natürlich, was zu haben, was man nachher irgendwie erweitern kann, falls nochmal irgendwelche Sachen dazukommen. Weiß man ja nie, was demnächst noch kommt.
Ja.
Aber da hat man den Vorteil der URL. Das heißt, man kann ja auf der URL oder über die URL, über Metadaten oder sonstige Informationen alles Mögliche auch preisgeben. Also man ist nicht wie bei der E-Mail-Adresse auf die E-Mail-Adresse beschränkt, sondern man kann eben noch viel, viel mehr über die URL kommunizieren.
Gut, es sei denn, man mappt die E-Mail-Adresse irgendwie auf eine URL, was ja auch,
ja, natürlich,
auch schon wieder diskutiert
was wird. Was dann auch wieder eine URL wäre.
Ja, klar. Dann geht es um Usability. Ne?
Jo.
Ja, kommen wir doch vielleicht mal zu NoSwap selbst und wie du auf die Idee gekommen bist, vielleicht das zu machen. Was war der Auslöser?
Also der Auslöser war damals diese Zensurgeschichte von Flickr, wo ich dann manchmal einfach sehr dickköpfig bin und dann auch gleich gesagt habe, nee, dann will ich hier nicht mehr sein, wenn man nicht mehr, wenn ich nicht sicherstellen kann, dass jeder, der die Fotos sieht, die ich da mache. Und habe dann halt irgendwie sehr schnell gemerkt, dieses tolle Feature, dass ich halt einfach mal am Montagmorgen mal gucke, was meine Arbeitskollegen am Wochenende gemacht haben. war halt weg. Ne? Weil das war halt die Seite, die ich halt über Flickr so mit am häufigsten benutzt habe. Dieses in Kontakt bleiben mit anderen Leuten, sehen, was haben die denn so gemacht und so weiter, das war halt weg.
Also der Activity-Stream sozusagen.
Ja, ganz genau, ne? Diese Übersichtsseite, die es da halt gibt. Klar, man kann die Fotos und so weiter, kann man halt exportieren aus Flickr, aber es gab damals, weiß nicht genau, ob es ja heute jetzt so eine Möglichkeit gibt, die Kontakte konnte man halt nicht mit rausziehen oder halt andere Daten. Und das fand ich halt sehr doof, dämlich, wie auch immer. Dann habe ich einfach so ein paar weitere Gedanken gemacht, ne? Weil selbst wenn man jetzt halt alle Daten aus Flickr hätte rausziehen können, ist das ja halt dann wieder eigentlich total blöd. Damals gingen ja dann viele Leute zu Eternity oder zu anderen Diensten, muss man die dann dort wieder hinzufügen, dann sind die da vielleicht gar nicht und so weiter. Und das ist halt alles sehr, sehr unbefriedigend, wenn ich eigentlich nur sehen will, was für Fotos wurden denn da halt erstellt.
Ja, man verliert ja die Community, das war ja auch mein Problem, warum ich auch eigentlich immer noch bei Flickr bin, weil eben die Community nimmst du nicht so einfach mit.
Ja, ganz genau. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal halt die Bilder bei Flickr weglasse, die man halt jetzt nur für Familie und Freunde anzeigt, sind ja eigentlich alle Daten öffentlich verfügbar. Und das war halt dann so ein bisschen hinterher die Idee, dass ich sage, ja, dann mache ich das halt einfach alles bei mir. Habe halt dann einfach, ich bilde bei mir ab, wer meine Kontakte sind, und kann dann halt einfach auch sagen, okay, jetzt hier, ich füge halt den Christian hinzu und der hat halt seinen Account bei Flickr und hat da noch was und da noch was und dann kann ich mir das halt selber aufbauen. Und dann ist es auch egal, ob die Leute jetzt bei Flickr sind oder bei Eternity oder Picasa oder selbst ihre Fotos in einem eigenen Fotoblog hosten, das kann man halt eigentlich alles selber halt erstmal definieren. Und also das war halt so der Anfang, dass ich halt diesen Activity-Stream wieder haben wollte.
Also ist dann eigentlich so ähnlich, wie FriendFeed das macht, oder?
Ja, eigentlich halt schon. Ne? Also das ist halt dann diese reine Aggregation, halt einfach aus der Not geboren, dass ich halt dieses Ding da haben wollte, dass ich das sehen wollte, auch über die ganzen Applikationen hinweg, wie Flickr, Eternity und so weiter. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht genau, wann das halt war, ob das halt irgendwie zusammenhing mit diesem, der Name des Events schon wieder halt entfallen, der O'Reilly halt in San Francisco Anfang des Jahres gemacht hat.
FooCamp.
Bitte?
FooCamp, oder?
Genau, Social Graph FooCamp war da, genau, da war ich halt eingeladen. Und das war halt irgendwie auch ganz cool, weil das halt nur um natürlich diesen Bereich ging, da dann auch mit den Leuten vom DISO Project halt unterhalten. Und da wurde halt einfach irgendwann viel, viel mehr deutlich, dass wir tatsächlich ja schon so viele URLs im Web haben und so viele Leute sich ja mit ihren URLs, also jetzt im Blog zum Beispiel, also klar, wenn du halt irgendwo kommentierst, du gibst halt deinen Namen an, du gibst halt einen Blog an, weil du sagst, das ist halt so die zentrale Anlaufstelle. Da kannst du mich finden. Das heißt, viele Leute haben halt schon eine URL. Und da ging das halt dann auch die Überlegung bei NoSwap dahin, dass man wirklich jegliche URL eigentlich unterstützen kann, dass man die als Kontakt hinzufügt. Dann gibt es halt mit der Google Social Graph API halt einfach noch ein tolles Hilfsmittel, weil die nämlich diese ganzen Netzwerke, die wir ja halt dann teilweise ja schon bilden mit unseren Applikationen. Da hat ja Sebastian auch so einen tollen Beitrag in seinem Blog dazu geschrieben, wie man halt seinen WordPress-Blog in der Richtung aufblähen kann.
Sollen wir auch noch verlinken.
Genau, und halt vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, weil das halt vielleicht jetzt dann doch wieder zu tief geht und halt so viele Sachen dann da versteckt sind. Aber Fakt ist halt der, dass man dieser Social Graph API von Google eine URL geben kann von jemandem und Google liefert einem dann halt alle anderen URLs so, wie es halt dazu kennt. Das hat jetzt irgendwie auch die Pauline so sehr begeistert oder so, hat das halt einfach genutzt und hat gar nicht erkannt, was dahinter steckt oder warum das so war. Die hat nämlich halt einfach irgendwo bei dem Google-Profil ihren Friendfeed-Adresse angegeben und auf einmal wusste Google halt dann Bescheid, wo sie sonst noch ihre 10, 15 anderen Accounts im Web hat. Und konnte die halt einfach hinzufügen. Das heißt, man muss noch nicht mal, also für die Leute, die jetzt noch keine OpenID und so weiter haben, kann man diese Informationen, welche Accounts die haben, welche Kontakte die haben, jetzt schon halt aus dieser Wolke so ein bisschen halt herausgreifen.
Um nochmal auf NoSwap zu kommen, also was man macht, ist ja im Prinzip, das habe ich ja auch mal gemacht, ist, man meldet sich an, also du hast ja auch einen Service, der das implementiert, ne?
Genau, auf identu.com.
Genau, das verlinken wir auch. Also da kann es jeder mal ausprobieren. Man muss es nicht direkt selbst installieren, um das mal auszuprobieren. Und wenn man sich ja da anmeldet, dann kann man da ja im Prinzip so wie bei FriendFeed seine Services angeben, wo man so ist, ne?
Ganz genau. Also man gibt halt die ganzen Services an. Das heißt, dass man dann sehr schnell auch den eigenen Aktivitäten-Stream dort halt anzeigen lassen kann. Das heißt, wenn man dann seine eigene Profil-URL anderen Leuten gibt, können die halt auch sehr schnell sehen, was du denn halt so insgesamt machst, so in der großen, weiten Welt des Internets. Wie wirklich halt von FriendFeed auch bekannt. Weil das jetzt halt nicht so wirklich ist, dass NoSurf deine Copycat oder so ist. Sondern, ich weiß nicht, entweder das ist vorher entstanden oder gleichzeitig mehr oder weniger. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit auf dieser Schiene von Freunde-Feed oder wie das heißt, irgendwie wandle.
Ja, es gab ein paar ja damals, glaube ich, die so gleichzeitig irgendwie rauskamen, die so ähnliche Dinge
taten. Genau, Livestream.ms oder
da gibt es noch. Inter gab es noch .com, es gab noch einen dritten, den ich da jetzt, oder einen vierten.
Ja.
Und man kann ja auch so gruppieren, nicht? Wenn man jetzt, sagen wir mal, wenn man jetzt verschiedene Leute hat, die, sagen wir mal, eine Person hat, die verschiedene Accounts, die man nicht direkt zuordnen kann. Das hatte ich, glaube ich, auch gesehen, ne?
Genau, also das ist halt so, dass du entweder Leute hinzufügen kannst, die selber schon irgendwo eine sogenannte NoSurf-ID haben, letztendlich halt, ne, einfach jetzt inzwischen eine beliebige Open-ID. Du kannst aber auch, das sind dann halt bei FriendFeed diese privaten Kontakte, kannst du einfach einen Kontakt anlegen und dann halt selbstständig die einzelnen Accounts von demjenigen halt hinzufügen, ne, damit du das irgendwie machen kannst. Also wenn jetzt jemand nur bei Flickr ist oder so und halt noch einen Blog hat, aber sonst halt keinen Bock hat, irgendwo sich noch einen weiteren Account zu holen, dann kannst du den halt als so einen sogenannten privaten Kontakt hinzufügen. Mhm. Damit du dann halt auch...
Bitte? Kannst du mal kurz erklären, weil, also es wurde vorhin angesprochen, dem Sebastian seinen Blogpost, dass man eigentlich jede URL hinzufügen kann und dass da praktisch auch mehr Informationen rausgezogen werden. Kannst du mal kurz drauf eingehen, was du alles verwendest, um eben Informationen über die Person, über die URL zu bekommen?
Also das läuft technisch halt so ab, dass, wenn ich jetzt die nochmal das Beispiel von Sebastians Blog da halt nehme, wenn ich Sebastian als Kontakt bei mir hinzufügen will und der ist halt nicht auf Adentoo oder sonst halt irgendwo, ist auch sein gutes Recht, man muss ja nicht sich überall anmelden. Und vor allem soll die wirklich dezentral sein, dann gebe ich einfach seine Blog-URL ein. Als erstes parse ich diese Seite, um die Microformulare halt auszulesen, damit ich halt seinen Vornamen, den Nachnamen habe und das Profilfoto. Und dann schicke ich außerdem diese URL noch an die Social Graph API von Google, um mir anzugucken, welche Accounts hat derjenige denn noch so alles. Und füge die dann praktisch zu seinem Profil halt einfach hinzu, dass dann halt auf der lokalen Instanz, in dem Fall halt Adentoo, abgespeichert wird, damit ich halt auf Adentoo als User den Aktivitätenstream meines Kontaktes Sebastian Küper sehen kann, der eigentlich überhaupt nie einen solchen Account erstellt hat. Also wenn man das jetzt mal ein bisschen zu FriendFeed halt übertragen wollen würde, wäre das tatsächlich so, dass man in FriendFeed sagt, ich möchte gerne pixelsevi.com als Kontakt hinzufügen und kann dann halt auf FriendFeed unter diesem Reiter hier mit meinen Freunden sehen, was denn der Sebastian macht, obwohl er gar nicht selber bei FriendFeed ist.
Und das machst du sowohl bei NoSurf-Identitäten, also bei NoSurf-URLs, machst du es genauso. Also ist kein Unterschied. Die NoSurf-URL ist auch mit HCard und XFN ausgezeichnet oder funktioniert da irgendwas anderes?
Es läuft tatsächlich ein bisschen anders, dass ich das, ich weiß gar nicht jetzt genau, woran ich das erkenne, dann müsste ich auch schnell noch in den Source Code selber reingucken.
Also man sollte vielleicht noch kurz erwähnen oder nochmal klar machen, dass man eben sich das auch selbst aufsetzen kann oder einen anderen Service benutzen kann und dann eben solch eine NoSurf-URL bekommt, wenn ich das für mich aufgesetzt habe oder auf einem anderen Service dann aktiv bin.
Genau. Ich bin nur kurz überlegen, wo waren wir? Achso, genau, weil was da halt eventuell anders gemacht wird. Also es ist halt irgendwie noch irgendein Meta-Tag halt drin, dass ich das erkenne, dass es halt von einer NoSurf-Instanz ist und dann lese ich die Sachen halt anders ein, beziehungsweise irgendwelche Sachen, die zusätzlich da noch drinstehen. Ich glaube, in erster Linie jetzt für die Fälle, also das ist halt so, dass dieser Aktivitäten-Stream bei NoSurf und kann halt unterscheiden, ist es halt ein Text, ist es Video, sind es Links und so weiter. Und damit ich diese Informationen halt eigentlich auch wieder bekomme, wird das halt noch zusätzlich da eingetragen. Es ist aber tatsächlich so, das ist halt mehr so ein bisschen halt auch Altlasten und ich würde das am liebsten wirklich nur halt mit über die Software-App machen, beziehungsweise halt dann einfach die Microformats parsen auf der Seite.
Also okay, aber das ist halt so ein bisschen Altlasten, ja. Das heißt, du baust in der ersten Version erstmal komplett auf Microformats, also alles, was du irgendwie öffentlich über die Webseiten bekommst.
Ja, Microformats plus dann halt die SocialGraph API, wenn das keine NoSQL-ID ist.
Okay, aber das sind ja in erster Linie auch Microformats, die verwendet werden. Plus genau. OAuth, aber das ist ja noch nicht so verbreitet.
Genau.
Gut, aber grundsätzlich wäre das ja erweiterbar. Das heißt, was man nachher da sucht unter der URL, das kann man ja beliebig dann erweitern später.
Klar, also ne, da hatte auch der Sebastian das ja in seinem Blogbeitrag nochmal so ein bisschen angesprochen, wenn das halt irgendwie über XRDS Simple, also ne, so ein Discovery-Protokoll, wenn da halt dann irgendwie noch auf diese Open Social Profil hingewiesen werden würde, kann man das natürlich halt auch dann parsen und die Informationen daraus holen. Klar, also gibt es halt dann vielfältige Möglichkeiten, noch an diese Informationen zu kommen. Mhm. Ja, aber also gerade die Microformats sind halt einfach schon doch ziemlich stark verbreitet und deshalb, also funktioniert halt ganz gut. Man kriegt sehr schnell halt einfach mit, welche Accounts hat denn der User noch alles.
Mhm, klar. Was ist denn so, also du hast ja schon Deezer erwähnt, weil das ist ja noch ein anderes Projekt, was auch in demselben Bereich spielt, heißt ja auch Distributed Social Networks ausgeschrieben. Weißt du genau, was die anders machen oder weil ich verstehe mir aus der Site nicht genau, was deren Vision ist oder was sie eigentlich genau machen wollen, sondern ich sehe da immer nur ein paar Plugins hier für WordPress, also es geht anscheinend um WordPress, auftauchen, aber nicht so genau, wie die alle so zusammengehören.
Also Sebastian, oder?
Ja, ich kann auch mal kurz was erzählen. Also letzten Endes habe ich mich ja genau mit dieser Frage neulich beschäftigt, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen NoSQL und Deezo? Und letzten Endes kann man ja sagen, ihr wollt exakt das Gleiche erreichen, auch arbeitet eigentlich exakt mit den gleichen Standards, immer jetzt mit noch minimalen Unterschieden, dass Deezo, glaube ich, jetzt auch schon von Anfang an vorab unterstützt und halt auch mit XRDRS simpel arbeitet. Aber letzten Endes ist es einfach nur unterschiedliche Implementationen. Also NoSQL ist einfach letztendlich eine PHP-Applikation, die ich mir installieren kann, zusammen mit einer MySQL-Datenbank. Und dann habe ich halt, sag mal, da mein Social Network Baukasten, so wie ja auch zum Beispiel Matthias das bei sich unter pfeffele.org installiert hat. Und die so machen genau das gleiche letzten Endes. Das muss auch letzten Endes interoperabel dann und miteinander funktionieren. Bloß für WordPress, sodass jeder halt einfach seinen WordPress-Blog in die Lage versetzt, genau das gleiche zu tun, nämlich ein Profil zu haben, ein Activity-Stream, die Freunde anzuzeigen. Genau das Gleiche. Was aber momentan definitiv der Fall ist, ist, dass es noch völlig unübersichtlich ist. Das sagen sie auch selbst. Also ich denke, letzten Endes müsste da, damit das benutzerfreundlich ist, ein Plugin rauskommen, was alles kann. Momentan ist es aber noch ein bisschen diffus auch für mehrere Systeme. Und das, was ganz toll ist, da ist ja Matthias immer ein großer Fan von, ist, was sie halt bisher gebaut haben, dieses OpenID. Plugin für WordPress, damit dein WordPress-Blog halt auch OpenID-Provider werden kann.
Ja, also nur wie du so gesagt hast, es ist halt wirklich genau das Gleiche und das ist halt auch so sehr, sehr schön. Du sagtest halt vorhin, das muss dann halt später alles zusammenlaufen oder zusammen funktionieren. Hm. Das Schöne ist, dass es dadurch, dass es auf die gleichen Standards halt aufbaut, funktioniert halt jetzt schon. Ne? Also das ist, wenn man die Plugins halt nutzt, dann hat man praktisch die Abkürzung von dem, was du in deinem Blogbeitrag beschrieben hast. Also man hat dann eine separate Seite, wo man halt die Accounts eintragen kann. Das muss man also nicht über diese Linkleiste machen mit dann rel gleich me. Das ist halt dann halt alles schon dadurch abgedeckt. Und natürlich geht es halt einfach noch ein paar Schritte halt weiter, dass Leute, die sich dann mit OpenID anmelden auf der Seite, Kommentare halt schreiben können und eventuell dann gleich schon in deine Freundesliste eingetragen werden und so weiter. Also ist dann natürlich halt sehr stark an WordPress halt angelehnt, während das halt NoSQL war wirklich halt so was Alleinstehendes oder es hat auch so gedacht, ist so was Alleinstehendes, wo man entweder so als einzelne Applikation installiert, wenn man sagt, ich möchte jetzt nur mein eigenes Profil selber darauf haben und meine Kontakte dort verwalten. Aber es geht jetzt auch immer so ein bisschen weiter in Richtung eines richtigen Social Networks, dass man dann also sowas wie Ning oder halt auch gerne Mix selber installieren kann und da halt einfach mehreren Leuten die Möglichkeit gibt, dort eine Community abzubilden.
Gut, das heißt, geht alles eigentlich mehr in Richtung Best Practices mehr als jetzt anstatt halt einen neuen Standard im Prinzip zu entwickeln, was ja, glaube ich, so wie du begonnen hast, an sich der Anfang war, ne?
Ja, also genau, das war halt dann diese, ne, wo ich vorhin halt meinte, man braucht halt dann diese URL und das ist ja praktisch, das ist gleich OpenID und dahinter dann Profile und die Kontakte hat man ja auch schon alles und das, klar, es war halt so diese Idee, die NoSwap ist jetzt, es soll ein Protokoll in Anführungszeichen, was auch immer sein, weil das auch so für mich noch damals so eine Nebelwand eigentlich war, wo man halt dann da reinlief und das hat sich aber halt alles so nach und nach einfach geklärt und da habe ich halt gesehen, ein Protokoll braucht es einfach gar nicht. Also zumindest jetzt für diese einfachen Sachen braucht es das gar nicht, weil die Sachen sind schon alle da. Also man muss sie jetzt halt nur in der richtigen Art und Weise zusammenstecken und dann hat man halt schon vieles von diesen dezentralen sozialen Netzwerken erledigt. Da wird es immer wieder halt noch Probleme und Feinheiten geben, aber das kann man sich dann halt angucken, wenn es soweit ist.
Wir hatten vorhin im Chat, also im Vorgespräch, eine ziemlich interessante Diskussion eben über diese zentrale Identität, die ich brauche, wie wir schon öfters erwähnt haben, also diese zentrale OpenID oder diese zentrale URL, die ich irgendwo habe, dass sie aber genauso gut auch wieder zum Problem werden kann, weil wenn ich jetzt diese zentrale Identität nicht auf meiner Webseite habe, durch WordPress, DISO oder durch NoSwap selbst installiert, gebe ich ja ziemlich viel Macht oder ziemlich Informationen in eine dritte Hand, die, wenn sie mir Böses will, mich komplett im Netz bloßstellen kann, an meine kompletten Informationen kommen kann und so weiter und so fort. Oder der andere, also selbst wenn mir niemand was Böses will, nehmen wir an, OpenID-Provider geht hops, geht bankrott, macht seine Seite dicht, komme ich in kein einziges soziales Netzwerk mehr rein, wo ich mich damit angemeldet habe.
Ja, wobei ich da jetzt halt einfach auch sagen muss, es ist halt immer noch besser als jetzt, weil du hast halt, ne, Xing hat auch jede Menge Informationen über dich und wenn Xing auch hops ist, dann sind da auch deine Informationen weg und du hast halt deine Kontakte sind nicht mehr da und so weiter.
Ja, aber halt auch nur bei Xing. Also das, wenn ich halt mir überlege, also der Vorteil von, ich gebe überall meine Daten an und ich gebe überall ein neues Passwort an oder sowas, ist eben, dass ich das gezielt steuern kann. Also ich kann.
Ja, aber ich denke, dass du da eventuell jetzt auch so zwei Nutzergruppen vermischt. Auf der einen Seite den Power-User, der wirklich halt bei 10 verschiedenen Netzwerken ganz bewusst unterschiedliche seiner Aktivitäten irgendwie dann bündelt und gruppiert. Und dann denjenigen, der, ne, es gibt, also ich kenne halt genug Leute, die sind halt nur bei StudiVZ und das ist es halt auch. Und die wollen auch gar nichts anderes. Die laden dann da ihre Fotos hoch und gut ist. Und die begeben sich halt dann genauso halt in diese eine Hand. Und die sind aber ganz, ganz weit weg davon, überhaupt irgendwas mit OpenID und dezentralen Netzwerken und was auch immer nicht hat, alles das überhaupt erstmal zu verstehen und aufzugreifen.
Deshalb naja, aber wir visionieren ja jetzt klar. Gerade.
Ja, und 10 wenn Jahre.
Nein, also ich meine, mein großes Bild von dem offenen Web, von dem Open Web, über das wir gerade reden, ist eben wieder spezialisierte Netzwerke zu haben irgendwann. Also ich habe meinen Flickr für meine Bilder und Flickr macht nur Bilder. Flickr macht keine Videos, sondern nur Bilder. Und ich habe meine Videos und die habe ich bei YouTube. Und dass eben StudiVZ das irgendwann erkennen muss und sich da eben mit angliedert und eben nicht mehr selber Bilder anbietet, sondern mir, was weiß ich, x Services anbietet, über die ich meine Bilder verwalten kann und nur noch aggregiert. Praktisch den User dazu zwingt, irgendeinen anderen Service dazu verwenden, weil sie die Kompetenz aus der Hand geben.
Ja, das ist halt dann irgendwie so, ne, das, was man halt am Ende erreichen möchte. Aber ich glaube auch dann diese Problematik, die du vorhin angesprochen hast, also was halt im Moment noch ist, diese eine OpenID und wenn der Provider halt, er muss ja nicht mal dicht machen, das kann ja nur sein, dass er gerade halt down ist, da kannst du dich im Moment auch nicht anmelden. Mhm. Aber ich denke mal, also ich weiß nicht, ob das halt schon vorgesehen ist in OpenID selber, aber ich denke mal, da wird es halt ganz, ganz rasch halt irgendwie so eine, mehr sowas wie eine Baumstruktur geben, dass man halt einfach sagen kann, ich habe halt einfach 2, 3 verschiedene OpenIDs tatsächlich, ja, und die halt bei verschiedenen Providern liegen womit ich mich dann halt im Notfall dann halt immer noch identifizieren kann. Also dass die selber oder dass halt die OpenID-Provider untereinander die Informationen halt teilweise noch sharen, damit man halt nicht darauf angewiesen ist, dass man halt dann nur bei diesem einen sich da halt anmelden kann. Also das denke ich halt auch so, dass das Problem ist es halt bekannt, das sehen halt sehr viele Leute und da wird es halt dann da auch eine Lösung geben, weil das sind halt jetzt immer mehr große Player, die halt in dem Bereich halt was machen und die werden sich da halt auch was ausdenken. Vielleicht bin ich da ein bisschen blauäugig, aber ich sag mir dann, wenn es halt mehr genutzt wird, wenn diese Fälle halt häufiger auftreten, wird es da auch eine Lösung für geben. Also technisch machbar ist das halt eh immer alles und dann wird sich da halt irgendwas durchsetzen.
Also in Informatik ist es ja immer so, dass immer alle Probleme immer durch einen weiteren Layer von Indirektion gelöst werden. Das könnte man da ja auch wieder machen, wird ja auch teilweise gemacht. Man kann es ja auch so sehen, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Idee des Service-Catalogs nochmal kommt, wo ich halt all meine, also was im Prinzip eine Liste ist von Services, die ich benutze, wo Daten von mir liegen, sei es meine Bilder oder ähnliches, dann habe ich die Daten ja erstmal schon mal verteilt. Das wäre dann alles per OAuth irgendwie gesichert. Das heißt, auch wenn jetzt derjenige, der meinen Service-Catalog hostet oder der auch meine, sagen wir mal, mein zentraler Hub ist, hops geht, dann hätte ich ja trotzdem noch all diese Daten liegen und könnte überall das OAuth-Token invalidieren und dann könnte niemand mehr drauf erstmal. Das ging ja durchaus.
Ja.
Oder wenn man hier sowas wie XRI nimmt, wozu wir vielleicht auch mal was erzählen sollten demnächst, das wäre auch noch so eine Art von Indirektion, wo man als OpenID nur noch gleich Mr. Topf oder sowas eingibt und dann kann ich einstellen, wohin das denn geht.
Und also nochmal grob zur Idee. Also ganz dezentral geht eben nicht, wie Dirk auch am Anfang meinte. Also die Idee ist eben, die kompletten Informationen, die ich habe, wie meine Bilder, meine Videos und so Community-Informationen eben schon in den einzelnen Communities zu haben. Aber eine zentrale Identität, über die ich mehr oder weniger diese ganzen Informationen steuer und weiterleite. Also praktisch über die URL kann man abfragen, wo meine Bilder abzurufen sind oder wo meine Videos zu finden sind und so weiter.
Ich sehe das im
so
Prinzip
fort.
So, wie das, was Sebastian mal beim Barcamp Köln da erzählt hat, eben, dass man so ein Abo auf seine Daten nur vergibt an Services und die müssen halt regelmäßig nachschauen. Dem muss ich natürlich trotzdem vertrauen, also überall, wo ich irgendwas mache, dem muss ich natürlich irgendwie zumindest vertrauen und auch sagen, was die denn haben dürfen und dass ich dann aber trotzdem zentral eben meine Daten halte. Weil ich glaube, was schwierig ist, wenn ich jetzt irgendwie so, wie es ja jetzt im Moment noch ist, wenn ich jetzt an irgendwie 20 sozialen Netzwerken oder Services, was auch immer, mein Profil habe und ich will meine E-Mail-Adresse ändern, dann ist es halt ein bisschen schwierig, das Ganze zu synken in diesem losen Netzwerk. Man weiß auch nie, was ist aktuell und so weiter.
Ja, also ganz interessant fand ich auch, was Matthias halt meinte, als er nur davon sprach, auch ein bisschen die Idee von Northrop aufgenommen hat, ist halt dieses zentrale Profil und verweist halt auf die anderen Daten und auf die anderen Accounts. Und da habe ich mich halt am Anfang so tierisch über FriendFeed aufgeregt, weil die natürlich auf der einen Seite das halt auch gemacht haben, sind dann aber hingegangen und auf einmal sind wieder selber zum Content-Ersteller geworden, indem wir halt Kommentare zugelassen haben. Weil das war halt eine Geschichte, wo ich halt immer überlegt habe, wie kriegt man das dann am besten hin? Oder das ist halt einfach doof für den User. Weil natürlich kann ich jetzt halt bei FriendFeed und auch bei Nosedrop kann ich halt sehen, welche Fotos jetzt meine ganzen Kollegen gemacht haben. Ich habe keinen Flickr-Account, das heißt, ich kann bei Flickr nicht kommentieren. Das ist halt dann irgendwie doof. Klar, man könnte eventuell auch die Kommentare rausziehen und die halt dann auch in so einem Friendfeed oder halt bei Nosedrop mit anzeigen. Aber wenn man dann dort einen Kommentar schreibt, geht der halt nicht zu dem Service dahinter durch. Dann haben wir dann dieses Twitter-Problem halt dann überall nochmal, weil dann halt zig Leute ihre Passwörter wieder angeben, nur damit man da wieder dann die Kommentare reinschreiben kann. Und man muss selber halt auch zu jedem Account wiederum oder zu jedem Dienst einen Account haben, damit das überhaupt möglich ist. Und das hat mich halt total genervt, dass die das halt einfach so gemacht haben. Das, was ich jetzt halt mit der neuen Version von Nosedrop versuche, da gibt es halt auch Kommentare. Das wird aber auch dezentral sein. Das heißt, pro Server gibt es dann halt einen Feed mit Kommentaren, die gemacht wurden zu irgendwelchen, ob das jetzt Fotos sind, Blogbeiträge, Links von Delicious, was auch immer. Und die Server können untereinander diese Feeds sozusagen abonnieren und dann die Kommentare halt von einem Server zum anderen transportieren.
Du sprichst mir aus der Seele.
Also es geht halt leider immer noch nicht halt dann zu Flickr rein, weil Flickr ist halt nicht erlaubt, anonyme Kommentare zu schreiben, weil das wäre ich ja, weil ich habe keinen Flickr-Account. Aber man kann das tatsächlich so machen. Wie gesagt, der Matthias hat ja selber eine NoSlap-Instanz bei sich laufen. Wenn ich also jetzt auf Identu, wo ich halt meinen Account habe, wenn ich dort ein Foto, was er gemacht habe, kommentiere, wird dann dieser Kommentar dann später, also ne, das kommt auf den Intervall halt drauf an, bei Matthias auf der Seite halt auch erscheinen. Und das ist für mich halt auch so ein ganz wichtiges Ding von einem dezentralen Netzwerk, dass es zwar viele kleine Netzwerke irgendwo geben kann, aber dass einfach untereinander unterhalten und austauschen, dass die Informationen halt dann auch überall wirklich vorhanden sind.
Ja, ich glaube, das Problem mit den Kommentaren und Aggregierung, ich meine, das ist ja eh noch ein sehr großes Problem, dass man, wenn man wirklich alle Kommentare sammeln könnte und auch noch gut nachverfolgen könnte, wo man was kommentiert hat und wo die Diskussion weitergeht, ich glaube, da gibt es noch ein bisschen was zu tun in der Zukunft sowieso.
Ja, aber ich habe einen schönen Vorschlag gemacht.
Ja. Bitte?
Ich habe gerade gesagt, da habe ich doch einen schönen Vorschlag gemacht. Habt ihr den zufällig gelesen?
Ja. Vielleicht. Wiederhole ihn doch nochmal für die, die ihn nicht gelesen haben.
Also naja, Zuhörer, letzten Endes, wenn man, natürlich alle gelesen.
Wenn man davon ausgeht, dass letzten Endes man überall seine OpenID verwendet, wo man sich so rumtreibt und wo man Kommentare hinterlassen kann, kann man ja auch, ich sag mal, diese URL, diese Entität dazu nehmen, halt einfach zu sammeln und zu sagen, wenn jetzt mein OpenID-Provider sowieso gerade mit dieser Applikation gesprochen hat, könnt ihr auch diese Applikation jetzt kurz meinem OpenID-Provider sagen, pass mal auf, Sebastian kam hier mit seiner OpenID um die Ecke und der kann jetzt bei mir zum Beispiel auch kommentieren und für diese ganzen Kommentare, lieber OpenID-Provider, gibt es hier einen RSS-Stream, wo ich dir alle Kommentare von Sebastian abliefere, die er da mit seiner OpenID hinterlassen hat. Und wenn so ein Prinzip jeder unterstützen würde, dann würde ich quasi mit meiner OpenID so durch die virtuelle Welt im Web ziehen und überall mal was machen. Und mein OpenID-Provider sammelt im Prinzip immer nur diese Informationen mit, wo ich gewesen bin und was es da für Daten von mir gibt, die ich dort öffentlich, wie zum Beispiel Kommentare hinterlassen habe. Und so sammelt man sich das alles mit zusammen und dann hätte man das ja. Problem ist natürlich, dass nicht jeder OpenID unterstützt. Und ich weiß auch gar nicht, ob das mit dem, so wie ich das vorgeschlagen habe, mit dieser bidirektionalen Discovery, ob das überhaupt von OpenID so schon unterstützt wird.
Also das praktisch ist, das, was Dirk erzählt hat, mit den Kommentare lokal hosten, zentral beim OpenID-Server hosten. Also wenn ich einen Kommentar bei dir auf dem Blog schreibe, wird der zusätzlich auf meinem über meine OpenID erreichbar gemacht.
Ja genau, aber es wird nicht zentral gespeichert. Also die Kommentare und die Activities und so weiter, die bleiben schon bei dem Webservice, wo ich gewesen bin. Bloß dieser Dienst stellt halt diese Daten in Form eines RSS-Feeds zum Beispiel immer bereit. Und mein OpenID-Provider merkt sich nur, wo es welche Daten jetzt von mir zum Abrufen gibt.
Okay, aber wenn ich jetzt ein Bild hätte und ich kommentiere das einmal auf Flickr und einmal auf Friendfeed und noch irgendwo anders, wo ich das vielleicht aggregiert habe, müsste das ja auch irgendwie zusammengeführt werden. Ich meine, dann werden die alle auf diesem per OpenID-Provider gesammelt und der sortiert das.
Stimmt, das hast du recht, das ist definitiv ein Problem. Man müsste im Prinzip diese Duplikate dann auch erkennen, ne?
Ja, es sind ja vielleicht gar keine Duplikate, also weil die Kommentare kommen ja vielleicht nicht mit. Was natürlich nett wäre, wenn ich auf Trendfeed kommentiere, dass es automatisch auf Flickr angezeigt würde und andersrum. Dass man überall die komplette Diskussion hat immer.
Dann müsste halt Flickr hingehen und diese anonymen Kommentare halt zulassen, weil nicht jeder, der einen Trendfeed-Account hat und dort einen Kommentar zu einem Flickr-Bild macht, hat auch einen Flickr-Account. Und das willst du auch nicht erzwingen. Also ich will das auf gar keinen Fall.
Ja, aber das müsste ja auch nicht unbedingt, also die Frage ist, wie man es jetzt technisch löst, aber ich meine, es muss ja nicht unbedingt anonyme Kommentare sein, es kann ja auch irgendein spezieller RSS-Feed sein oder was auch immer. Man hat ja den User irgendwie und man hat das Bild und daraus kann man ja irgendeine ID generieren, die irgendwie auf allen Services dann gleich ist. Und da kann man das ja irgendwie aggregieren.
Also ich finde die Idee, die Dirk und Sebastian hatten, eigentlich ganz gut, dass eben der Service selbst die Kommentare bereitstellt, weil so bleibt es jedem anderen Dienst ja frei, die abzufragen oder nicht. Also, dass wenn ich jetzt bei Sebastian ein Flickr-Bild kommentiere, dass das Flickr bereitgestellt wird und wenn Flickr das interpretieren will, ist es super Und wenn nicht, bricht sich auch niemand ein Bein.
Kommt auf die Use Case an. Vielleicht will ich das gar nicht, dass mein Kommentar auf Flickr geht, sondern ich will das privat irgendwie noch kommentieren.
Oder ja, aber irgendwelche... das ist ja dann schon wieder einen Schritt weiter. Aber also ich finde prinzipiell die Problematik, die Dirk angesprochen hat, es geht mir tierisch auf den Sack, dass Friendfeed eben Kommentare anbietet und Friendfeed ist sicherlich in der Branche sehr verbreitet und man liest es viel und man liest teilweise vielleicht auch nur Friendfeed, weil es alles schön bündelt und Kommentare auf meine Blogposts einfach bei Friendfeed passieren und somit die Kommunikation, die ich eigentlich auf meinem Blog gerne hätte und es geht verloren, es verteilt sich, ich sehe sie teilweise nicht, teilweise sehen sie andere nicht. Und dass halt Friendfeed einfach hergeht und es implementiert, ohne sich Gedanken zu machen, wie könnte ich schick implementieren.
Ja, du brauchst halt immer Support von den anderen Applikationen.
Naja, aber ich könnte ja zumindest mal einen guten Willen zeigen, indem ich zumindest mal ganz publich Trackbacks verschicke. Also das wäre ja schon mal eine Ideallösung. Also es würde zumindest mal Willen zeigen.
Klar.
Eine andere Lösung könnte ja auch noch sein, dass es so in Richtung geht, so wie man auf Friendfeed ja auch immer diese Related Items hat. Ne? Im Prinzip versucht ja auf Friendfeed irgendwie zu erkennen, ob so einem Item irgendwie ähnliche Geschichten gegeben hat. Oder zu einer URL, denke ich letzten Endes nur. Und so könnte man das ja auch schon mal zusammenführen. Es muss ja nicht automatisch der Kommentar überall automatisch erscheinen, aber es muss irgendwie zum Beispiel auf meinem eigenen Profil irgendwie erkennbar sein, dass es mehrere Aktivitäten von mir zu einer ähnlichen URL oder zu einem ähnlichen Item gegeben hat.
Ja, also das geht ja eigentlich schon relativ einfach über den Permalink. Also so mache ich das halt auch bei NoseRub, weil natürlich so intern dann ganz andere IDs da sind. Wenn jetzt ein Bild von Christian halt bei mir in einem Aktivitäten-Stream auftaucht, dann hat er ja hier intern eine ganz andere ID als jetzt bei Matthias auf dem Server. Und dass dann halt, wenn ein Kommentar zu diesem Bild gemacht wird, das wird halt dann einfach an dem Permalink des Bildes selber festgemacht. Ne? Daran kann man das halt dann natürlich erkennen.
Das meine ich ja, man hat die Objekt-ID sozusagen als Permalink Und man hat gleichzeitig aber auch noch den Kommentierenden oder den Owner ja auch noch von diesem Bild irgendwie. Und daraus Lässt sich ja irgendwas basteln, was dann das Ganze aggregiert.
Eben, das wäre so wie es halt mit einer Google-Suchmaschine gibt, gibt es dann da halt einfach vielleicht auch irgendwann Dienste, die diese Informationen halt bündeln, dass man dann halt zu einer ID oder zu einer URL dann nicht bekommt, welche Accounts sind das, sondern wer hat denn was damit gemacht? Also bei dieser Social Graph API gibt es ja im Moment nur Personen eigentlich und dann hat man da halt einfach auch noch URLs, die Content beschreiben und kann dann natürlich auch wieder aggregieren. Was gehört denn alles dazu?
Das wäre ja meine Idee von dieser Aggregation sozusagen mal auf dem Content-Objekt. Es müssen ja auch nicht nur Kommentare sein, kann ja irgendwas anderes auch noch sein.
Ja, Kommentare müssen auch nicht nur in Schriftform sein, ne? Also es kann auch genauso ein Bild- und ein Videokommentar zulassen. Ein
Film.
Aber wir rutschen da eben in ein generelles Problem des Open Webs rein, dass eben Daten bestenfalls nur redundant vorkommen können. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand anders so nett ist und statt einen eigenen Bilderdienst zu implementieren Flickr verwendet, dann kann der mir immer noch böse, indem er einfach die Bilder behält und nicht nachfragt, gibt es das überhaupt noch bei Flickr? Das heißt, wir haben ein wahnsinniges Problem, dass die Daten nicht in Echtzeit genutzt werden, sondern dass sie wirklich überall hin kopiert werden und in zigtausend Formen und Versionen irgendwo im Netz rumgeistern.
Da kommen wir ja vielleicht zu dieser EULA and TOS Taskforce, wo man eben das zumindest über eine Art Lizenz dann verhindern will. Also das gilt natürlich dann nur für die Leute, die es dann unterstützen. Wie gesagt, dazu vielleicht demnächst noch irgendwann mal mehr. Aber generell, dass ich auch sagen kann, wer darf das überhaupt haben und was darf der dann damit machen.
Aber das zieht wieder wahnsinnig viel Know-how mit sich und wahnsinnig komplexe Anwendungen und würde diese einfachen Standard oder relativ einfachen Standards verglichen mit irgendwelchen älteren, also OpenID und OAuth und sowas sind ja noch relativ leicht zu implementieren im Gegensatz zu SOAP und diesen ganzen Geschichten, würde das wieder unnötig komplex machen.
Ja, aber das, was du halt dann da willst, ist Also man könnte auch sagen, das, was du halt als Bug ansiehst, ist halt einfach wirklich das Feature. Ne? Also das lebt ja, das Netz lebt ja davon, dass die Informationen halt einfach vielfältig da sind. Und wenn es halt um so blödsinnige Sachen da wie Duplicate Content oder so geht, mein Gott, das ist jetzt halt dann, ne, wieder so eine SEM-Geschichte. Das ist halt auch egal. Also eigentlich, wenn es mir darum geht, eine Nachricht zu transportieren, dann ist mir das eigentlich egal, wo die halt überall erscheint. Und wenn du halt jetzt sicherstellen willst, dass wenn du halt auf irgendeinem Dienst ein Bild löscht, dass das niemand mehr sehen kann, dann bist du bei einem DRM-System, was man eigentlich auch irgendwie nicht wirklich haben will. Weil sonst kannst du es halt nie sicherstellen.
Also, verstehe mich nicht falsch. Ich wollte auf die Notwendigkeit des semantischen Webs hinaus. Also die Frage ist, macht es wirklich Sinn, eben das jetzt so zu machen und relativ unkomplex zu arbeiten? Oder kommen wir immer mehr in die Notwendigkeit dieses semantischen Webs, wo ich wirklich Sachen nur noch verlinke und Netze in Echtzeit aufbaue, was natürlich auch wahnsinnig komplex ist?
Ja, aber die Sache ist halt auch, also man kann ja einige Sachen jetzt halt schon in Echtzeit machen, werden halt auch gemacht, sind aber dann gefährlich, weil es HTTP ist und mit XSS und so weiter Probleme gibt. Dazu nur eine ganz kurze Anekdote, die das Problem verdeutlicht. Bei Blogscope bin ich halt mal hingegangen und habe halt die Tab-Icons der Leute halt neben den Blogs angezeigt, ne, halt auch in diesen ganzen Top-Listen. Oh, und in der ersten Version bin ich halt einfach hingegangen und habe halt einfach nur die URL von den Tab-Icon genommen und habe das dann einfach dargestellt. Also ne, könnte man jetzt auch sagen, hier Traffic Cloud. Aber das Problem jetzt zum Beispiel war an einer Stelle, dass irgendjemand hatte halt seinen Blog gerade in Wartungsmodus gestellt und hinter einem HTTP-Authentifizierung gesetzt. Das heißt, jeder, der halt der Blogs dort aufgerufen hat, hat auf einmal dann diesen Dialog bekommen, dass da halt irgendwie er sich einloggen soll. Ne? Also das Protokoll HTTP hat dann einfach ein Riesenproblem damit und deshalb ist das Kopieren der richtige und einzige Weg, wie man es eigentlich macht. Ne? Okay. Also wenn ich jetzt hingehe und auf Idento oder so einen RSS-Feed Fotos anzeigen will, gehe ich ein riesiges Sicherheitsrisiko ein, wenn ich die nicht vorher kopiere und halt von mir eigentlich hole.
Okay.
Das ist nicht so easy.
Man könnte natürlich testen, ob es noch Vulnerable Basic auf kann man nicht testen. Okay, vergessen wir das.
Also, man könnte jetzt ein paar Ausnahmen, so Flickr und so weiter, wo man sagt, okay, den vertraue ich vielleicht erstmal, aber trotzdem, das wäre halt die sichere Alternative. Deshalb, dieses Kopieren ist halt, muss halt sein, eigentlich im Moment.
Okay, aber da kommen wir ja vielleicht auch wieder an diese Subscription-Idee ran, dass man halt zumindest regelmäßig nachfragen muss oder ähnliches, dass man genau, checken kann.
Das sind halt einfach alles so Konventionen, die man da hat.
Ja, genau.
Deswegen will hast du ein DRM, das andere sind einfach Konventionen, genau. Weil ich halt auch ein Freund davon bin, weil ich mir denke, wenn irgendwelche Leute einfach mal total oder irgendwelche Dienste immer arschig sind und sich nicht an die Konventionen halten, dann spricht sich sowas rum und dann werden sie nicht mehr genutzt und fertig. Dann haben
genau.
Wir halt ein Problem.
Ja. Genau, und generell denke ich, muss man sich immer irgendwie einen Mittelweg da suchen. Ich meine, ich will ein bisschen Kontrolle haben über meine Daten. Mir sollte aber auch klar sein, wenn ich Daten ins Internet stelle, dann sind die halt sozusagen weg. Also wer die sieht, kann sie kopieren, ob jetzt mit DRM oder ohne. Irgendwie muss er sie sehen und dann kann er so nur einen Screenshot von meinem Bild machen. Also es gab ja auch mal so eine Diskussion bei Flickr, als sie auf Ajax umgestellt haben, plötzlich jeder Rechtsklick und Save machen konnte. Da gab es so einen Aufschrei. Ja, wie sieht's denn aus mit dem Ausblick? Was passiert bei NoseJob als nächstes? Wo geht die Reise hin? Auch generell vielleicht, wo geht die Reise hin bei verteilten Netzwerken?
Von XRDS.
Ja, erstmal kommt ja eine neue Version, ne?
Ja, genau. Also die neue Version ist jetzt eigentlich so für die nächsten paar Tage oder Wochen halt irgendwie geplant, wo halt jetzt die Kommentare reinkommen, Favoriten kommen dazu. Wir haben alles dafür vorbereitet, dass man verschiedene Sprachen hat. Da gibt es halt auch schon so eine rudimentäre deutsche Version, eine ziemlich gute französische Version und ein bisschen türkisch und spanisch und portugiesisch ist auch in der Mache. Das wird halt eigentlich ganz spannend. Ja, und ansonsten, Sebastian, wenn du fragst, wann das halt reinkommt, ich kann dir gerne einen Schreibzugriff für das SVN geben und dann kannst du es halt einbauen.
Nein, also, ich bin doch kein Programmierer.
Dann stell dir einen an, der das macht. Nein, also das Ding lebt natürlich halt davon, dass man da halt mitmacht. Und deshalb, wenn du halt fragst, wann kommt das und das halt rein, für mich ist jetzt XRDS Simple jetzt nicht so ein Riesen. Das muss ich jetzt haben, weil ich jetzt einfach so ein paar andere Sachen dann wichtiger irgendwie ersehe. wie zum Beispiel halt dieses so besseres Kontakte-Management oder Auto-Discovery von Accounts, dass man immer wieder dem User halt sagt, oh, ich habe jetzt auch gesehen, du bist bei Qualc, hast deinen Account, soll ich ihn hinzufügen zu deinem Profil? Ne, solche Geschichten, dass man halt regelmäßig halt mal wieder bei der Social Web API nachfragt und insofern halt einen Mehrwert bietet, weil das Netzwerk automatisch halt auf dem neuesten Stand bleibt. Du musst halt nur immer hingehen und sagen, hier, ja, da stimmt, da bin ich halt mit dazugekommen und ja, stimmt, den habe ich als Kontakt, füge mal hinzu. Solche Sachen finde ich halt ganz interessant und um halt einfach die Applikation selber ein bisschen interessanter zu machen für ein paar Leute, würde ich halt ganz gerne auch sowas wie Themes anbieten, also damit man das halt einfach schöner machen kann, dass man halt jetzt nicht mal unbedingt diesen Eindruck hat, oh, da ist man jetzt auf einer Plattform gelandet, wo man sich halt anmelden muss, sondern dass wenn man das halt nur als einzelnen User benutzt, dass man da halt eine Seite halt darstellt, wo man nur grob mal sein Profil dann dahin packt. Das geht halt im Moment alles nicht so wirklich. Klar, dadurch, dass der Quelltext vorhanden ist, kann da jeder halt rumwursteln, wie er will, aber wehe, er will halt irgendwie 2 Monate später das nächste Update drauf machen, dann geht das halt tierisch in die Hose. Also in der Richtung sollen halt einfach auch noch ein paar Sachen laufen. Und ansonsten passiert halt einfach so dermaßen viel, das habe ich jetzt halt auch in diesem Jahr halt irgendwie gemerkt. Das fing ja dann halt irgendwie an mit diesem einfach jede URL als Kontakt hinzufügen. Das kam halt dann auch erst nach dem Social Gap Foo Camp da in San Francisco, dass das einfach, ja, nö, ist klar, natürlich macht man halt so. Ne? Und deshalb, das wird sich halt einfach zeigen, was sie, was da noch gefragt ist, was erfordert wird. Und das wird halt einfach so Schritt für Schritt weitergehen.
Gibt es da denn so ein Best Practices-Dokument, wo man nachlesen kann, falls ich es zum Beispiel jetzt in Python programmieren will, was ich denn überhaupt machen muss, was so die besten Wege sind? Ich meine, ich wüsste es jetzt grob, aber...
Ja, nee, ich glaube nicht wirklich. Wir hatten da mal halt so ein bisschen angefangen, ne, weil halt immer also gerade am Anfang, weil es ja hieß, hier NoSQL ist mehr ein Protokoll als jetzt, und das ist halt auch nur eine Demo-Applikation, die man hier runterladen kann. Da hatten wir mal ein bisschen angefangen, das zu dokumentieren. Ist aber tatsächlich in der Tiefe noch nicht geschehen. Jetzt nicht, weil wir nicht wissen, wie es halt geht, sondern ja, es ist halt, wir sitzen im Moment zu dritt eigentlich da dran, wobei einer davon in erster Linie Webdesign macht. Da kann man halt nicht so sehr viel stemmen, wenn man das halt alles in der Freizeit macht. Müssen wir mal gucken. Also ich wollte auch jetzt im Januar oder wahrscheinlich dann doch eher im Februar nochmal halt ein DevCamp zu NoSQL machen. Und das heißt natürlich nicht, dass man da nur entwickeln muss, sondern da ist natürlich auch herzlich eingeladen, da so ein bisschen halt was niederzuschreiben, Dokumentation festzuhalten und so weiter.
Bietet sich ja an. Also ich würde zumindest kommen, würde sich anbieten, dass, wenn ich es implementiere, dann direkt auch aufschreibe, was denn geht.
Es ist wenigstens einer, der das dann vernünftig macht.
Ja, ob es vernünftig wird.
Wir sind halt immer noch an dem Punkt, wo halt gerade viel ausprobiert wird. Also es ist halt auch schwierig, eben zu sagen, lasst OpenID weg, baut auf Microformats. Also ich glaube, der Idealweg ist halt, haut so viel Zeugs in eure URLs wie möglich, dass ihr erkannt werdet, bis sich halt irgend so ein Best Practice rauskristallisiert.
Gut, also. Aber Ich denke, dass diese Best Practice wird, glaube ich, wirklich spätestens dann passieren, wenn das ISO-Project da ein bisschen besser in die Puschen kommt und das halt in einem einzigen Plugin halt bündelt. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, oder weiß das einer von euch, dieses Atomatic, wie die heißen, die Firma hinter WordPress, die haben da jetzt auch so eine Social Networking-Software gekauft. Wie die das dort realisieren? Ja, genau, BuddyPress, benutzen die halt auch Microformats und Co. oder wie machen die das?
Nee, das ist eine komplett gehostete. Also es geht darum, WordPress.com, also diese, ich habe hier einen Service, wo ich alle hoste und die können untereinander kommunizieren. Ich glaube nicht, dass die serverweit das Ganze implementieren. Also ich glaube, du musst dich wirklich dann unter einer Domain eben praktisch anmelden und kannst dann unter der untereinander kommunizieren, aber nicht domainweit.
Okay, also dann denke ich, wird es halt auf der einen Seite wirklich das ISO-Project sein, weil man hat dann dadurch einfach potenziell sehr, sehr viele, also ich nenne es halt immer so Kontaktendpunkte, ne, die halt einfach, so wie der Sebastian das so schön formuliert hat, NoSQL-kompatibel sind. Und natürlich hoffe ich halt dadurch, dass in NoSQL selber einfach mehr Features reinkommen, dass man so ein Ding als Social Network halt nutzen kann, dass da vielleicht einfach einige Leute sich das halt runterladen, installieren, weil sie jetzt halt gerade eine kleine Community für ihren Verein brauchen oder so. Ich meine, es ist ja so ein bisschen auf Wunschdenken, so schnell kann man die Welt auch nicht erobern, aber das ist halt so das, was ich halt versuche, das halt nach außen zu transportieren, dass man einfach eine praktikable Lösung darstellt, die man einfach nutzen kann.
Klar, aber es ist halt immer noch der Punkt, wenn es jetzt mit NoStrap funktioniert, heißt es eben noch lange nicht, dass ein anderer Dienst, der sich Portabilität oder Open Web oder sonst irgendwas schimpft, eben die Sachen auch unterstützt. Also zum Beispiel MySpace, die sich jetzt auch das offene Web oder Data Portability auf die Fahne schreiben, machen erstmal nichts mit Microformance. Ja, okay. Aber die machen erstmal nichts mit Microformance. Man kommt aber mit OpenID und Open Social recht weit. Also es ist halt immer noch die Geschichte. Es gibt jetzt einen wahnsinnig großen Pool an offenen Standards, die alle in irgendeiner Nische recht gut sind, die sich auch teilweise etwas überschneiden. Aber es gibt halt noch nicht so den idealen Use Case, auf den sich alle geeinigt haben.
Ja, bis dahin muss man halt ein bisschen wurschteln. Also das ist ja auch bei zum Beispiel auch so Friendfeed, die machen das super mit dem Microformance, wenn es dann darum geht, die Accounts eines Users zu verlinken. Ne? Also das funktioniert prima, dass es halt alles mit rel equals me verlinkt ist, dass man halt weiß, welche Accounts gehören zu dieser Profilseite. Aber die nutzen zum Beispiel kein Agecard. Das heißt, das Foto und den Namen kriegst du über den normalen Weg einfach nicht raus. Deswegen gibt es dafür zum Beispiel also NoStrap so eine extra Abteilung hier. Ne? Du hast einen Friendfeed-User hinzugefügt, dann hol dir das Foto hierher und hol dir den Usernamen daher. Das ist total zum Kotzen. Also es ist halt eigentlich so eine Geschichte, würde ich liebend gerne sofort rausschmeißen. Aber dann hat man da so ein bisschen auch die Notwendigkeit halt einfach, wenn man mit solchen Leuten potenziell in Konkurrenz treten will, muss man sie halt ein Stück weit unterstützen. Ja. Das ist halt immer leider. In dem Fall ist es jetzt auch nicht so ein Riesending, was man da programmieren musste. Aber es ist natürlich halt nervig, weil man das halt im Endeffekt dann für noch 5, 6 andere machen wollen würde. Ne? Also ich meine, Xing ganz zu schweigen, dass die mal irgendwas mit Microformance machen. Die verstecken ja halt dann auch die Accounts, die man so schön eingibt, für die Leute, die nicht angemeldet sind.
Also aber da sind dann Microformats.
Echt? Okay, ne, ja. Ich bin erst seit kurzem wieder bei Xing.
Doch, Xing benutzt dummerweise jetzt wirklich Microformats. Oder
ja, aber halt nur im eingeloggten Zustand, ne?
Genau, hinter den Toren.
Ja, okay, vielleicht wenn wir jetzt mit OAuth was machen, das wäre dann halt schon okay, wenn ich halt irgendwie selber bei Xing bin und möchte den Xing-Kontakt hinzufügen. Also es wäre halt schon mal so ein kleiner Schritt, dass man dann halt irgendwie Informationen rankommen kann.
Also ich meine, die haben es ja jetzt auf dem iPhone, das heißt OAuth geht ja generell auf deren Seite. Was man damit da noch mehr machen kann, muss man dann sehen, aber es ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Schritt, dass sie es überhaupt anbieten.
Und dann könnte man sich ja mal versuchen, über OAuth selbst reinzuhacken. Einfach mal gucken, was das iPhone-App da so hin und her schickt. Vielleicht kommt man ja dran.
Ja. Wenn du es darfst.
Also ich habe die Applikation noch nicht runtergeladen. Kann man denn da halt auch jetzt die Web-Accounts von den Kontakten sehen oder was fehlt auf dem Profil angezeigt?
Ich habe es nur runtergeladen, aber nicht probiert. Sebastian, hast du das probiert?
Ich habe kein iPhone.
Ah, zu dumm. Ja, ich auch nicht. Ich habe nur so einen Touch. Ich werde es nachher ausprobieren, dann werde ich berichten. Und ich mache Fotos oder so. Aber generell, um jetzt nochmal auf diese Standards zurückzukommen, ich denke, wir sind ja gerade in einem Prozess des Wandels und des Ausprobierens. Deswegen müssen wir jetzt einfach mit ein paar Standards leben, die vielleicht Ähnliches machen. Wie ich ja schon sagte, der Markt wird entscheiden nachher, was gewinnt, was halt am meisten Unterstützung findet, werden wir dann halt irgendwann sehen. Aber im Moment ist es halt so, dass wir erstmal so froh sein sollten, vielleicht, dass wir überhaupt Standards haben in dem Bereich, die wir nutzen können.
Ja, auf alle Fälle. Also ich meinte nur, dass es halt eben schwierig ist zu sagen, jetzt wir machen einen Use Case und sagen, die Agecard ist perfekt, um Profildaten auszugleichen, weil OpenID Attribute Exchange definitiv der bessere Weg ist. Es ist zwar der schwerfälligere und ist nicht so weit verbreitet, aber es ist halt jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eben relativ schwer zu sagen, das ist der richtige für global Kontaktaustausch. Klar, für NoStrap ist jetzt die Agecard und XFN der beste Use Case, aber wenn ich es jetzt, wenn ich irgendein anderes Netzwerk nehme, kann es schon wieder völlig ignoriert werden. deswegen ist es halt, ist der ideale Weg, ich versuche so viele Dinge wie möglich unter meiner URL zu vereinen.
Ich sollte vielleicht noch das Data Provider Grid Tool oder wie man das heißt, was wir auch in der Data Portability Gruppe erstellen, erwähnen. Und zwar ist das ein Tool, wo man dann nachschauen kann, welche Services denn welche Anbieter anbieten, um mal zu schauen, wieso welcher Standard verbreitet ist. Das ist in der Mache und wird irgendwann erscheinen. Wird vielleicht auch ganz interessant sein, was da so rauskommt, wie sich dann entwickelt vor allem.
Ah, so eine Übersichtsseite von offenen Standards? Ja,
so eine Datenbank halt.
In the wild?
Genau, so eine Datenbank. Das wurde halt beim vorletzten Identity-Workshop da begonnen, an einer großen Tafel, weil die alle da waren. Und die haben nochmal eingetragen, was sie so unterstützen. Und das soll halt dann halt jetzt in elektronischer Form es dann auch geben mit Anschluss an Crunchbase oder andere Sachen, also mit so einer Backend-API, dass man das auch überall dann abgreifen kann, diese Informationen.
Oh, sehr cool.
Ja, ich denke, das wird recht spannend. Im Moment ist halt da gerade Krise, ne? Und deswegen sind jetzt alle Startups weg, die das mal programmieren wollen. Mhm. Leider, leider. Ja.
Schön.
Dann können wir jetzt zum Ende kommen.
Ja, mit den 45 Minuten haben wir lange hinter uns gelassen.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe jetzt hier 1:30 stehen. Ich mache nochmal hier gerade so einen Abspann, ja, bevor wir das alles noch im Podcast haben. Ja, da haben wir ja viel gelernt über NoSHOP und dezentrale soziale Netzwerke. Dirk, da danken wir dir für, dass du dabei warst.
Danke.
Danke. Ja, und wir haben noch gar kein Thema für die nächste Woche, glaube ich.
Open Social könnten wir mal anfangen.
Open Social,
das ist ja auch
genau,
eine Geschichte, wo wir bestimmt 5 Folgen zu machen können.
Genau, das entwickelt sich ja auch fröhlich weiter und erfreut sich ja auch steigender Beliebtheit.
Das ist eigentlich eine gute Idee. Aber wenn ihr was anderes von uns hören wollt, sprich ihr sagt, Mensch, ihr habt schon so oft XADS Simple gesagt oder ihr habt schon so oft, was weiß ich, gesagt.
RSS.
RSS, oh, bitte nicht. Aber egal.
Können mal die ganzen Varianten aufzählen.
Wünschen darf man sich ja erstmal, ob man es dann bekommt, ist natürlich immer eine andere Geschichte. Aber wenn die Leute möchten, können sie natürlich auch gerne sagen, was wir als nächstes machen sollen.
Genau, oder wie gesagt, so eher vielleicht eine Roundtable-Geschichte, vielleicht dann nicht ganz so lang, wo wir dann einfach über ein paar Themen, die so gerade aktuell sind und uns in den Sinn kommen, erzählen.
Aber Open Social wird eigentlich ziemlich gut passen, gerade mit dem, wie hast du es genannt, Sebastian?
Weiß ich nicht.
Distributed Open Social?
Distributed Open Social, richtig.
Weil es eben zu dem Thema recht gut passt, weil es eigentlich die einzige Möglichkeit bisher bietet, um andere Daten als, also um echte Mediendaten oder sowas zum Beispiel verteilt anzuzeigen.
Kommt also darauf an, wie man es jetzt benutzt.
Und Freunde und so weiter. Ja, also auch mit inbegriffen das Widget natürlich. Hm.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Also, aber wie gesagt, ihr schickt uns bitte ganz viel Feedback und sagt, was wir machen sollen und dann machen wir das vielleicht.
Oder nur noch News können wir auch machen, ne? Haben wir ja auch gesagt.
Obwohl natürlich hängt von der Woche vielleicht ab, was so kommt. Das ist ja nicht immer
ja, oder?
Immer so viel. Gut, genau. Auf jeden Fall genügend Themen gibt es, denke ich. Und ja, falls ihr uns nochmal finden wollt, auf openweb-podcast.de findet ihr uns und schickt uns vor allem Skype-Nachrichten, damit wir spielen können und wir nicht so viel erzählen müssen, sondern mehr Bier trinken. Ja, dann danke ich euch allen und wir sehen uns nächste Woche.
Winke, winke. Tschüss.